ETF-Dschungel. Diese Kriterien machen einen ETF wirklich gut und nicht perfekt. Servus, hier ist der Andi und heute geht's in dieser Folge von deinem Finanzpodcast Lohn ist da, was jetzt? Darum, welche Kriterien du für deinen ETF, den du besparst, in den du investierst, ranziehen solltest. Und ja, dass es reicht, wenn dein ETF gut genug ist und er nicht 100% immer perfekt sein muss. Es gibt mittlerweile wirklich tausende ETFs. Ich habe es mir letztens mal wieder so ein bisschen zum Spaß angeschaut, was es so alles gibt mittlerweile. Früher waren ETFs wirklich so ein bisschen, ja, noch so die Exoten unter den Fonds. Also das war damals wirklich eine Revolution, noch so vor, ich würde sagen so 15, 20 Jahren oder so, wo die ersten so aufgetaucht sind. Und ja, weil die aber so simpel sind und so, ja, auch kostengünstig, auch so effizient und auch so erfolgreich, haben auch mittlerweile viele große Banken und Versicherungen mitbekommen, ah ja, ETFs, das boomt. Viele kommen irgendwo zu Bankberatern, Versicherungsberatern und sagen, ja, ich will da irgendwie in ETFs investieren, ich habe gehört, das ist irgendwie gut. Und natürlich haben dann die Banken und die Finanzindustrie da auch, ja, sind auf den Zug aufgesprungen und bieten sehr, sehr viele ETFs an. Aber naja, nicht überall, wo, ich sag mal, ETF draufsteht, ist dann auch ETF drin. Beziehungsweise, ja, nochmal hier so kurzer Recap. Was bedeutet denn ETF? ETF bedeutet Exchange Traded Fund. Und es bedeutet, übersetzt, so viel wie indexbasierter Fonds. Das heißt, man legt einen ganz beliebigen Index fest und das kann alles Mögliche sein. Und dann werden einfach immer anhand von diesem Index, je nachdem, wie sich der entwickelt, Aktien von Unternehmen gekauft und verkauft. Und so bildet dann quasi dein Aktienfonds diesen Index ab. Das ist dann der ETF. Und die ursprüngliche Idee von einem ETF war, hey, lass uns doch einen relativ simplen Ansatz nehmen. Also zum Beispiel Marktkapitalisierung, also sprich, wie viel Unternehmen so wert sind. Und dann kaufen wir einfach immer anteilig anhand von diesem, ja, Anteil, wie viel ein einzelnes Unternehmen so an der, sag mal, Weltwirtschaft beteiligt ist oder so an der weltweiten Aktienmarkt, kaufen wir dann die Aktien und wenn halt das Unternehmen im Wert steigt, dann kaufen wir Aktien dazu und wenn es sinkt, dann verkaufen wir Aktien. Also so war so die Idee, sehr, sehr einfach, man kann es ja sehr kostengünstig und automatisiert, mittlerweile automatisierter than ever, also hier mit KI und so weiter, steuern. Man braucht nicht zig viele Leute, die sich damit beschäftigen und aktiv ständig irgendwas entscheiden und kaufen und verkaufen. Und ja, man konnte so halt auch dann wirklich die ganze Welt oder Weltwirtschaft ziemlich gut und einfach und günstig abbilden. Also es war wirklich eine Revolution. Ja, mittlerweile gibt es aber echt, wie gesagt, sehr, sehr viele verschiedene ETFs und nicht mehr nur solche, die, naja, schauen, dass man die Weltwirtschaft abbildet und sehr kostengünstig sind, sondern ja, es gibt ja wirklich alles. Von World, All World, ESG, irgendwelche Faktor-ETFs, Momentum, Quality, AI, Wasserstoff, Nachhaltigkeit, welche die auf Dividendenstrategien setzen. Ich habe letztens einen gesehen, der investiert rein nach christlich-katholischen Werten. Ich habe mir gar nicht so genau angeschaut, ehrlich gesagt, was da drin ist. Vielleicht mache ich mal eine separate Folge drüber. Aber ja, fand ich auch wild. Und da sieht man also, dass die Finanzindustrie mittlerweile wirklich auf diesen ETF-Zug auch aufgesprungen ist. Und ja, viele sagen dazu recht, hey, ich blicke da nicht mehr durch und ja, schauen sich dann da diese ganzen ETFs an, sind extrem überfordert. Es sind Hunderte bis Tausende, manche haben dann auch sehr, sehr ähnliche Namen, diese ganzen Abkürzungen und so, die sind auch eher abschreckend. Und deswegen gleich mal von mir vorab, du brauchst nicht den perfekten ETF zu finden, weil welcher ETF wirklich perfekt ist, das weißt du eh erst immer hinterher. Du brauchst nur einen, der wirklich gut genug ist zum Besparen. Ja, und wenn man sich mal, wovon ich immer spreche, ja, wenn ich sage, hier investiere in ETFs, dann meine ich immer kostengünstige, weltweit breit gestreute ETFs. Ja, und wenn man sich da mal so die gängigsten Fonds anschaut, auch von verschiedensten Anbietern, ja, da ist mehr oder weniger immer das Gleiche drin. Manche Firmen ein bisschen höher, ein bisschen niedriger gerichtet, aber die haben plus minus 0,1% mal, der eine ist mal in dem Jahr ein bisschen besser, der andere in dem anderen, laufen die alle ziemlich gleich. Ja, also von daher, wie gesagt, es reicht, wenn der ETF gut genug ist und ich möchte jetzt heute mal über so ein paar Kriterien sprechen, wo du wirklich schauen solltest, wenn es um deinen ETF geht, den du dir auswählst und ja, ich sag mal, das solltest du so ein bisschen machen, wie man eigentlich auch sein Gericht auf der Speisekarte auswählen sollte. Ja, stell dir mal vor, du hast hier, gehst in ein Restaurant und hast 300-400 Speisen zur Auswahl. Ja, was machen die meisten Menschen? Denken, boah, ich muss mir jetzt alle 400 anschauen und dann überlegen und die beste Entscheidung und, ja, was weiß ich, dann bestellen sie halt irgendwie einen Schweinebraten oder so und hinterher denken sie sich, ja, oh, die Ente, die wäre bestimmt auch gut gewesen. Stattdessen wähl doch mal, kannst ja auch mal ausprobieren, wenn du mal essen gehst, einen anderen Ansatz. Schau dir die Speisekarte an, schau das erste Gericht an, das zweite, das dritte, das vierte und sobald, sagen wir mal, das vierte, du denkst, oh ja, das klingt gut, klappst die Speisekarte zu und bestellst das vierte und schaust dir nicht noch die restlichen 300 an, ja. Und so solltest du es auch bei einem ETF machen, ja. Wenn du einen findest, der zu allen Kriterien passt, über die ich jetzt dann gleich spreche, dann nimm den und dann ist gut, ja. Und wenn du dann irgendwann ein paar Monate später siehst, oh, da wäre noch einer gewesen, der wäre noch 0,01% günstiger gewesen, ja, egal. Hauptsache, du hast mal einen ausgewählt, Hauptsache, du hast gestartet, Hauptsache, du hast investiert, ja. Besser anfangen und ein bisschen unperfekt anfangen und überhaupt mal investieren, ja. Wie das so Monate darauf verschwendest, wirklich den perfekten ETF zu suchen, dich dann vielleicht gar nicht entscheidest, dann gar nicht investierst. Also, das hier nochmal vorab. Aber jetzt mal zu den konkreten Kriterien, ja. Ganz, ganz wichtig, wofür ETFs ja auch so bekannt sind, niedrige Kosten. Es gibt die TER, die ist immer angegeben bei ETFs und generell bei Fonds, steht für Total Expense Ratio, also wie gesagt, so die totalen laufenden Kosten von einem ETF pro Jahr. Und mal so grobe Faustregel, ja, wenn die unter 0,5% liegt, dann ist es absolut okay, ja. Natürlich ist es immer besser, wenn es deutlich drunter liegt, zum Beispiel 0,2% oder noch weniger. Da unterbieten sich die Anbieter auch mal ganz gern. Aber alles unter 0,5 ist wirklich schon okay und gut. Ja, also da kann sie einen Haken drin setzen. Alles drüber finde ich dann schon gerade für einen ETF sehr, sehr teuer. Aber wie gesagt, wenn es wirklich ein weltweit breit gestreuter ETF ist und auch die anderen Kriterien der erfüllt, dann wird er die sehr, sehr wahrscheinlich auch erfüllen. Ja, und warum ist das so wichtig? Ja, weil die Kosten einfach deine Rendite auffressen und im Gegensatz zur Rendite sind die Kosten aber sicher, ja. Also die zahlst du definitiv, die Rendite nicht unbedingt, ja. Und jeder Prozentpunkt, also jeder Prozentpunkt, ja, weniger Kosten, der, ja, erhöht halt wirklich auch deine Rendite. Und jeder Prozentpunkt mehr Kosten frisst Jahr für Jahr Rendite und damit auch Zins und Zinseszins auf, ja. Und da macht wirklich 1-2% machen da extrem viel aus. Also da sprechen wir echt von 5- bis 6-stelligen Summen am Ende. Zweites Kriterium. Physische Replikation klingt jetzt total kompliziert. Ja, denkst du, boah, was ist denn das? Also mal ein bisschen vereinfacht gesagt, so ETFs oder so Aktienfonds, die können auf zwei unterschiedliche Weisen abgebildet werden. Einmal physisch, das bedeutet, dieser ETF-Anbieter, der kauft wirklich die echten Aktien. Und dann gibt es einmal das synthetische. Da benutzt der ETF-Anbieter oder dieser Fondsanbieter sogenannte Tauschgeschäfte, also sogenannte Swaps. Will ich jetzt gar nicht zu tief einsteigen hier in diese Börsenthematiken. Ist auch völlig okay, ist auch sicher, ja. Also das ist jetzt kein komplettes K.O.-Kriterium, aber so ein physisch abgebildeter ETF, der ist halt einfach nochmal ein bisschen transparenter, der ist verständlicher. Und wie gesagt, bedeutet jetzt gar nicht, dass die synthetischen schlecht sind, aber ja, der physische macht es nochmal ein bisschen greifbar. Sage ich mal. Kriterium Nummer 3, was nochmal deutlich wichtiger ist, würde ich sagen, als Kriterium Nummer 2. Der ETF sollte jetzt nicht brandneu sein. Ja, das muss jetzt kein Urgestein sein, der ETF, der muss jetzt nicht 20 Jahre alt sein, aber so ein bisschen Historie schadet nicht. Also ich sage mal so als Faustregel, mindestens 5 Jahre am Markt. Warum? Das bedeutet, der ETF hat so ein paar Stressphasen erlebt, er hat so ein bisschen Volatilität überstanden, hat sich einfach bewährt. Ja, und es ist nicht selten, dass so brandneue ETFs dann immer mal wieder verschwinden und dann aufgelöst werden. Und für dich hat das folgenden Nachteil, wenn du in einen ETF investierst und der wird aufgelöst oder verschmolzen, dann bist du gezwungen, ja, deine Gewinne zu realisieren. Du verlierst kein Geld, also du bekommst alle Anteile von diesem ETF voll ausgezahlt, aber alles, was du an Gewinn gemacht hast, musst du dann auch versteuern, weil du diese Gewinne eben realisierst. Und das willst du ja normalerweise zu dem Zeitpunkt nicht. Du willst ja langfristig investiert bleiben. Und ja, dann musst du da halt auf deine Gewinne 25-26% Kapitalertragsteuer zahlen. Tut dann schon ein bisschen weh und ist halt einfach unnötig und ärgerlich. Das Risiko besteht leider tatsächlich immer, also auch bei einem ETF, der schon älter ist, generell bei jedem Fonds. Aber ja, wie gesagt, wenn der ETF einfach schon ein paar Jahre alt ist, mindestens 5, dann ist das Risiko schon mal deutlich geringer. Ja, Kriterium Nummer 4, großes Fondsvolumen. Also das ist auch ein gutes Zeichen für Qualität und Akzeptanz. Ähnlich dazu, wenn der Fonds eben schon ein paar Jahre besteht. Und der sollte wirklich mehrere hundert Millionen Euro Fondsvolumen haben. Gerne deutlich mehr, gerne auch ein paar Milliarden wird er normalerweise auch haben, wenn er älter als 5 Jahre ist. Also du siehst, so ein paar von diesen Kriterien überschneiden und überlappen sich auch so ein bisschen. Also ein großes Volumen bedeutet einfach, es gibt sehr viele Anleger. Es hat eben eine sehr, sehr geringe Schließungsgefahr, weil es bedeutet, hey, der ETF läuft richtig gut. Die Firma, also die Investmentfirma, die Vorgesellschaft, die den anbietet, macht damit wohl ein gutes Geschäft. Und je mehr da drin sind, umso, ja, ich sag mal, geringer ist auch die Gefahr, dass sie die Handelskosten ziemlich da erhöhen, weil sonst sie eben das Risiko haben, dass sie viele Anleger auch verlieren. Kriterium Nummer 5, es sollten wirklich sehr, sehr viele Positionen bzw. Unternehmen in diesem ETF enthalten sein. Das ist extrem wichtig. Ein guter ETF, wie ich immer sage, der sollte weltweit breit gestreut sein, ja. Wirklich breit streuen, kein Klumpenrisiko, also kein Themen-ETF, kein Branchen-ETF, nichts mit irgendwie AI und Global Sustainability und hier nachhaltige Energie und weiß ich nicht was alles. Richtwert, ja, mindestens 1500 Positionen beziehungsweise 1500 Unternehmen, ja. Gern auch 3000 oder mehr. Also je mehr Unternehmen und je mehr Positionen in diesem ETF drin sind, auch über, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, alle Länder und alle Branchen verteilt, desto breiter gestreuter ist er und desto weniger hast du da irgendwelche Klumpen oder Einzelrisiken drin. Das bringt mich auch zu meinem nächsten Punkt, ja, wirklich global investieren. Also so ein wirklich guter, ich sag's mal wieder, weltweit breit gestreuter, kostengünstiger ETF, der sollte wirklich alles abdecken. Industrieländer, Schwellenländer, große und mittlere Unternehmen, idealerweise vielleicht sogar sogenannte Small Caps, also kleine Unternehmen, vielleicht auch so ein paar Rohstoffe oder wegen mir auch so ein bisschen Staatsanleihen oder sowas drin. Und ja, dann hast du da wirklich alles abgedeckt, ja. Also wirklich darauf schauen, dass da nicht nur USA drin sind, dass nicht nur Europa drin sind, dass das nicht nur große Konzerne sind, dass aber auch nichts ausgeschlossen ist. Ja, so aktuell ist ja wieder heiß diskutiert, ah, aus den ETFs vielleicht USA irgendwie ausschließen oder so. Würde ich nicht machen. Also meiner Meinung nach sind schon viele Portfolios zu sehr US-lastig und haben da ein hohes Klumpenrisiko auf dem US-Markt. Aber ich würde die jetzt auf keinen Fall komplett ausklammern, weil die sind halt einfach, auch wenn es uns vielleicht manchmal nicht gefällt, die weltweit größte Wirtschafts- und Militärmacht. Punkt. Ja, also die werden definitiv in den nächsten Jahren auch Rendite erzielen und die in ihre Unternehmen. Aber das ist eben das Problem. Du weißt nicht, wo die Gewinner sind in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren. Deswegen wirklich auf alles setzen und komplett durch alle Branchen, durch alle Länder, durch alle Firmengrößen global investieren. 7. Kriterium, der ETF sollte thesaurierend statt ausschüttend sein. Gerade am Anfang ist das sehr, sehr sinnvoll. Thesaurierend bedeutet, die Erträge und Gewinne von diesem ETF werden automatisch wieder angelegt und reinvestiert. Also du musst nicht manuell, wenn du vielleicht was ausgeschüttet bekommst an Dividenden oder so, wieder was nachkaufen. Du hast dadurch einen deutlich besseren und stärkeren Zinseszinseffekt, also baust noch schneller Vermögen auf und du hast auch einen Steuerspareffekt oder einen sogenannten Steuerstundungseffekt, weil immer wenn Dividenden ausgeschüttet werden, dann musst du sie gleich versteuern und du musst direkt die Steuer bezahlen. So, sage ich mal, verschiebst du diese Steuerlast um 10, 20, 30, 40 Jahre, je nachdem wann du es ausschüttest. Und ja, diese 25-26% Steuer, die du da gezahlt hättest, bleiben stattdessen in deinem ETF und können schon wieder stärker für den Zinseszinseffekt arbeiten und dir eben noch mehr Vermögen und noch mehr Gewinn bescheren. Ja. Außerdem ist es oft steuerlich, wie gesagt, einfach einfacher, du hast weniger Entscheidungsstress und ja, ausschütten ist jetzt auch nicht ganz falsch, aber es macht tatsächlich rein rational und ja, wirtschaftswissenschaftlich keinen Sinn. Es hat einen netten psychologischen Effekt, wenn du da mal Dividenden ausgeschüttet bekommst und denkst, oh super, jetzt habe ich Geld bekommen und so für nichts, aber naja, wie gesagt, deutlich effizienter ist es und langfristig auch wirklich effektiver, wenn es thesaurierend ist und gleich wieder investiert wird und in deinem ETF, in deinem ja, Portfolio drin bleibt. Noch eine Sache zu den Kriterien, vielleicht was du nicht überbewerten solltest, also wo du jetzt nicht so drauf achten musst. Schau wirklich nicht drauf, was hat dieser ETF in der Vergangenheit für eine Volatilität gehabt? Was hat der für eine Rendite gemacht? Wie sind jetzt so wirklich die einzelnen Ländergewichtungen und so? Gibt es da irgendwo winzige Abweichungen zwischen diesen ETFs? Ganz ehrlich, man kann sich alles statistisch schön rechnen, was sie da machen. Also diese ganzen Angaben, durchschnittliche Rendite der letzten 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 Jahre, was auch immer, die nehmen immer das, was halt gerade gut aussieht. Ja, vielleicht ist der 3-Jahres-Zeitraum kacke, dann schreiben sie den 5-Jahres-Zeitraum hin. Vielleicht ist er im letzten Jahr richtig gut gelaufen, dann schreiben sie den hin. Also darauf wirklich nichts geben. Also trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das trifft hier wirklich sehr, sehr gut zu. Und ja, wie gesagt, nicht zu sehr auf winzigste Abweichungen und sowas achten. Nimm dir diese Kriterien, diese 7, die ich aufgezählt habe, zu Herzen. Mach eine kurze Checklist, schau, passt das alles? Und wenn du einen hast, wo du überall einen Haken dran gemacht hast, dann ist der wirklich gut genug und dann passt das auch. Ja, und es kommen immer wieder neue ETFs auf den Markt. Natürlich kannst du auch warten und vielleicht kommt genau einen Monat später, nachdem du angefangen hast, einer raus, der, ja, wie gesagt, nochmal irgendwie 0,1% günstiger ist oder du findest den zufällig. Wie gesagt, völlig egal. Schau, dass du einen ETF hast, der diese Kriterien erfüllt, der gut genug ist und dann fang an, regelmäßig und automatisch mit einem Dauerauftrag, mit einem Sparplan da jeden Monat rein zu investieren. Ja? In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus, dein Andi.